Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ich zitiere, brisante Polizeistatistik, über 40% der Verdächtigen sind Ausländer. Zitat Ende. Das titelt die Bild-Zeitung und zieht eigene Schlussfolgerungen aus der Kriminalstatistik. Heute hat Nancy Faeser die aktuellen Zahlen für das Jahr 2023 vorgestellt. Veröffentlicht hat die Bild ihre Artikel allerdings schon gestern und damit ist sie nicht allein. Berichtet wird schon lange über Zahlen, die nur rudimentär bekannt waren. Wie kommt das eigentlich? Das ist unser erstes Thema, über das wir sprechen. Jetzt in Medias Res. Es scheint eine Art Veröffentlichungs- und Deutungshoheitswettbewerb in den Medien zu geben. Nach dem Motto, wer zuerst drüber schreibt, weiß am besten Bescheid, ob es nun die Ausländer sind, die immer krimineller werden. Sprechen wir über die Zahlen und über den medialen Umgang mit ihnen. Unsere Korrespondentin in Berlin, Katharina Hamberger, hat sich mit den Zahlen ausführlich befasst. Ich habe sie gefragt, warum auch der Deutschlandfunk schon gestern über die Zahlen berichtet hat, obwohl sie doch heute erst offiziell und im Detail veröffentlicht worden sind.
Tatsächlich muss man sogar noch ein Stück weiter zurückgehen. Es gab vor einigen Wochen schon erste Zahlen, die aus den Bundesländern genannt worden sind und in Pressekonferenzen genannt worden sind. Und an diesem Sonntag dann ist die Welt am Sonntag mit ersten Zahlen rausgegangen. Und diese Zahlen haben sich vor allem gedreht um den Anstieg der Tatverdächtigen und der Straftaten bei Menschen ohne deutschen Pass. Das war so die Hauptbotschaft, die da drin war. Und das hat natürlich sofort Reaktionen hervorgerufen. Und wenn das natürlich ein gewisses Maß an Reaktionen erreicht, dann kommt man eigentlich gar nicht mehr drum rum, darüber zu berichten, auch wenn man wirklich immer dazu sagen muss, das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Zahlen und das ganze Bild wird dann erst an einem anderen Tag, in dem Fall heute, vorgestellt.
Bleiben wir noch mal kurz bei den Details. Die sind ja durchaus wichtig, zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und potenziell gestiegener Kriminalität herzustellen. Geben denn die Zahlen Auskunft darüber?
Die blanken Zahlen tun das erstmal so nicht, zumindest nicht in der Tiefe, in der sie es sollten. Also sie sagen schon, es gibt eben einen Anstieg an Tatverdächtigen, an Straftaten bei Menschen ohne deutschen Pass. Dann muss man sich aber natürlich angucken, gleichzeitig die Zahl derjenigen, die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind. Und da gab es natürlich einen gewaltigen Anstieg an Menschen, die jetzt in Deutschland leben, die keinen deutschen Pass haben. Seien es Asylbewerber, seien es Menschen, die jetzt schon in gewisser Weise irgendeinen Fluchtstatus haben. Und das ergibt sich nur aus den Zahlen der PKS erstmal nicht. Das muss man dann noch immer mal dazu sagen. Das muss man auch dazu recherchieren. Und das ergibt dann ein erstes Bild, nämlich den logischen Anstieg von mehr Menschen, also auch mehr Fälle. Und dahinter liegen dann nochmal andere Gründe und Ursachen möglicherweise für einen Anstieg der Kriminalität in dem Bereich. Das wurde dann heute vor allem genannt in der Pressekonferenz mit der Bundesinnenministerin und auch dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, nämlich dass es zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, dass Leute Gewalterfahrungen gemacht haben auf ihrer Flucht in ihrem Herkunftsland, dass die prekäre finanzielle Lage möglicherweise eine Ursache, keine Rechtfertigung, muss man immer dazu sagen, für Gewaltdelikte, zum Beispiel auch für Diebstähle sein kann.
Einen Aspekt haben Sie gerade schon angesprochen, nämlich den schlichten Fall mehr Menschen, die zuwandern, dann auch höhere Kriminalitätsfälle. Das eine bedingt ja das andere. Da sprechen Sie schon die Zahlen an, die ja de facto nicht die reale Kriminalität abbilden, sondern in diesem Fall tatsächlich lediglich die Fälle, die die Polizei bearbeitet. Man weiß also nicht, ob es mehr Straftaten oder mehr Anzeigen gibt. Bekannt ist, dass es gegenüber Ausländern auch eine größere Anzeigefreudigkeit gibt. All das ist ja ein Dilemma. Soll man das immer alles mitmelden, der Vollständigkeit halber, damit sich die Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser ein vollständiges Bild machen können?
Also es muss zumindest immer eingeordnet werden, was sich hinter so einer Statistik verbirgt und was das genau für Zahlen sind. Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir tun können. Das kann man auch in einem relativ schnellen Halbsatz jetzt bei uns fürs Radio machen, dass man einmal zumindest dazu sagt, dass diese Statistik nur die Tatverdächtigen erfasst und nicht die eben dann am Ende die Urteile, die tatsächlichen Täter immer, weil das eben Aufgabe der Justiz ist und das andere eben die Aufgabe der Polizei ist, dass sie ermittelt, dass Fälle zur Anzeige gebracht werden. Das sind alles Sachen, die, glaube ich, kann man dazu sagen und die kann man auch dazu schreiben, um das Ganze auch nochmal einzuordnen. Ich habe es auch in sehr vielen Berichten tatsächlich gelesen, dass zumindest die Tatsache, dass es sich um Tatverdächtige handelt, auch immer mit erwähnt worden ist. Und alleine das ist ja, hat ja schon eine Aussagekraft. Gleichzeitig sind diese Statistiken auch natürlich immer ein Gradmesser für eine gewisse Richtung, für einen gewissen Trend. Also man kann sie nicht ganz beiseite legen und sagen, na, weil es jetzt Tatverdächtige sind, sind sie nichts wert, sondern das ist natürlich schon immer ein gewisser Gradmesser, aber sie können halt nicht das komplette Bild abbilden.
Korrespondentin Katharina Hamberger in Berlin. Mit ihr habe ich über die neuen Zahlen der Kriminalstatistik gesprochen. Heute wurden sie vorgestellt. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Das ist ein ziemlich hohes politisches Amt, das Amt der Vorsitzenden des Republican National Committee in den USA, das bis vor kurzem die Republikanerin Ronna McDaniel innehatte. Dann hat aber NBC verkündet, eben jene Ex-Parteifunktionärin würde nun für den Sender arbeiten, als journalistisch ausgewogen berichtende Kollegin. Allein das zeigt schon, wie intensiv die beiden Parteien in den USA medial mitmischen und offenbar von den Sendern auch die Erlaubnis bekommen, mitmischen zu dürfen. Erst nachdem es Ärger gegeben hat, wurde McDaniel wieder entlassen. Gibt es zum Beispiel in der amerikanischen Fernsehlandschaft überhaupt noch sowas wie verlässlich unabhängigen Journalismus? Brigitte Baetz beginnt ihre Recherche mit dem aktuellen Fall.
From NBC News in Washington. The longest running show in television history. This is Meet the Press with Kristen Welker.
Ende März führte Moderatorin Kristen Welker in Meet the Press ein kritisches Interview mit der ehemaligen Vorsitzenden der Parteiorganisation der Republikaner Ronna McDaniel, einer Frau, die zu diesem Zeitpunkt vom gleichen Sender NBC News schon als politische Kommentatorin angeworben worden war. Als Parteifunktionärin hatte Ronna McDaniel noch die Lüge des Trump-Lagers von der geraubten Präsidentschaft unterstützt. Im Interview räumte sie nun den Sieg von Biden ein. Im anschließend gesendeten Analysegespräch sprach der Analyst Chuck Todd den, wie er es nannte, Elefanten im Raum an.
I think our bosses owe you an apology.
Unsere Chefs sollten sich dafür entschuldigen, dich in eine solche Lage gebracht zu haben, sagte er zu Kristen Welker. Chuck Todd ist nicht irgendwer. Er ist White House-Korrespondent und politischer Direktor bei NBC. Sie hat immer noch Probleme mit ihrer Glaubwürdigkeit, sagt Chuck Todd. Bei allem Wunsch, möglichst viele unterschiedliche Meinungen auf den Sender zu bringen, wie könne jemand, der wie Ronna McDaniel öffentlich demokratische Entscheidungen in Zweifel gezogen hat, für NBC News arbeiten? Die Proteste von Todd und anderen bekannten NBC-Moderatoren brachten den Sender dazu, das Engagement von McDaniel wieder aufzulösen. Was wiederum zu Vorwürfen der Trump-Seite und Fox News führte, dass Ronna McDaniel von Linken gecancelt worden sei, weil sie Donald Trump unterstütze.
Now NBC News just caved to the breathless demands from their far-left, frankly emotionally unhinged host.
It's the shortest tenure in TV history, I think. But why? Well, because she supports Donald Trump, period.
Die Ronna McDaniel-Episode bei NBC ist das jüngste Beispiel für ein Kardinalproblem des Journalismus, das Jonathan Karl, Washington-Korrespondent von ABC, schon 2021 auf den Punkt gebracht hat.
You're covering essentially an anti-democratic candidate.
Man berichtet über einen Kandidaten, der im Kern antidemokratisch ist. Einen Kandidaten, der nicht nur gegen einen Kandidaten der Demokratischen Partei antreten wird, sondern gegen das ganze demokratische System. Und mit einer republikanischen Partei, die das unterstützt, sowie einen Teil der US-amerikanischen Gesellschaft, der das gar nicht mal schlimm findet. Eine Antwort auf diese Herausforderung hat der amerikanische Journalismus bis jetzt nur in Ansätzen gefunden. Die Zeitschrift The Atlantic widmete zum Beispiel eine ganze Ausgabe den Gefahren, die von einer neuen Trump-Präsidentschaft für die Demokratie entstehen könnten. Als Warnung und weil, wie Chefredakteur Jeffrey Goldberg sagte, er sich nicht an einer Normalisierung von Extremismus beteiligen wolle. Journalisten dürfen sich nicht zu Lautsprechern und Stenografen antidemokratischer Meinungen machen, schrieb die altgediente Journalistin Margaret Sullivan zum Abschied von ihrer Medienkolumne für die Washington Post. Wie der New York Times Podcast The Daily analysierte, habe sich NBC News selbst ein Bein gestellt, als der Sender dachte, das Trump-Publikum mit einer republikanischen Politik-Kommentatorin ködern zu können. Das ginge eben nicht, wenn man gleichzeitig journalistisch integer sein wolle. Man müsse als Journalist der Wahrheit treu bleiben, auch wenn man dabei einen Teil des Landes verliere, sagte Jim Rodenberg und versprach eben solches für die New York Times.
We're gonna tell you the truth, even if it means that we're gonna lose a big part of the country.
Doch wie weit kann man dabei gehen? Wie die altgedienten journalistischen Schlachtrösser Mark Jacob und Stephen Beschloss in ihren Newslettern und Videos nicht müde werden zu verbreiten, seien Medien, auch die New York Times, immer noch viel zu vorsichtig, Dinge beim Namen zu nennen. Mark Robinson zum Beispiel, republikanischer Vizegouverneur in North Carolina, unter anderem als Holocaust-Leugner bekannt, wurde in einem Porträt der Zeitung bezeichnet als jemand, der als weithin antisemitisch betrachtet werden würde.
Well, what's the widely seen doing there? I mean,
was soll das weithin betrachtet hier? Warum könne man nicht einfach sagen, dass der Mann antisemitische Dinge sagt? Es sei die alte Geschichte. Wenn es draußen regnet, geh raus, prüfe es nach und sage, es regnet. Sage nicht, manche sagen, es regnet.
Do the work, know the facts and then state them as such.
Ja, das stimmt wohl. Ein Bericht von Brigitte Beetz war das. Noch so eine aktuelle Schlagzeile, die erstmal beruhigt: weniger Angriffe auf Reporter in Deutschland. Ja, gut, möchte man da sagen und nicht weiterlesen, denn dann könnte es ja differenzierter werden und im Zweifel auch unschöner. Und so ist es auch. 41 Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten hat die Organisation Reporter ohne Grenzen registriert im letzten Jahr. Das geht aus dem neuen Nahaufnahme-Deutschland-Bericht für das Jahr hervor. Weniger als 2022, da waren es 103 Angriffe. Aber die Art und Weise, wie Kolleginnen und Kollegen angegangen werden, die ist schon besorgniserregend. Was zählt zu einem Angriff nach Definition der Organisation Reporter ohne Grenzen? Das war vor der Sendung meine erste Frage an die Pressesprecherin Katharina Weiß.
Da haben wir ein ziemlich striktes Protokoll, das wir verfolgen. Das heißt, einfach nur anzurufen und zu sagen, ich war ja auf einer Demonstration und wurde irgendwie von einem Passanten gekickt, das reicht bei uns noch nicht. Und wir zählen bei uns tatsächlich in die Übergriffe hinein nur Angriffe, sofern sie Körper oder Ausrüstungen von Journalistinnen und Journalisten tatsächlich getroffen haben. Es gehört zwar auch dazu, wenn zum Beispiel die Ausrüstung entrissen wurde, ne, und solche Sachen, aber grundsätzlich muss quasi was passiert sein. Aber die Zahl der Übergriffe in der Nahaufnahme beschäftigt sich tatsächlich hauptsächlich mit eben genau diesen körperlichen oder Angriffen auf die Ausrüstung.
In welchen Bereichen sind denn Kolleginnen und Kollegen besonders gefährdet gewesen im Jahr 2023? Was waren das für Umstände, in denen die Übergriffe stattgefunden haben?
Also der gefährlichste Ort nach wie vor, und das hat sich quasi in den Pandemiejahren so etabliert, bleiben politische Versammlungen, vor allem Demonstrationen. Da kochen die Emotionen immer besonders hoch. Und man kann deutlich ablesen, dass es natürlich im rechtsextremen und verschwörungsideologischen Kontext besonders viele aggressive Übergriffe gibt. Das ist eine Beobachtung, die wir auf jeden Fall machen konnten, auch deswegen, weil wir gesehen haben, dass in den vergangenen Jahren und in diesen Jahren, in diesem Spektrum immer besonders brutale und pressefeindselige Stimmungsbilder gab. Allerdings gibt es auch andere Trends, die sich jetzt ablesen lassen, die teilweise sich auch jetzt quasi ins Jahr 2024 fortführen. Und da gehört zum Beispiel die Aggression gegenüber Medienschaffenden, und zwar wirklich von verschiedensten Medien, auf pro-palästinensischen Demonstrationen mit dazu.
In vielen Medien war im letzten Jahr, aber auch insbesondere in diesem Jahr, von einer Art Selbstjustiz, insbesondere bei den sogenannten Bauernprotesten, die Rede, dass da Menschen ja nicht nur gegen Medienschaffende vorgegangen sind, sondern auch so eine Art Selbstjustiz geübt haben, wobei ja Pressefreiheit nichts ist, wofür man die Justiz eigentlich braucht. Ist das eine neue Qualität aus Ihrer Sicht?
Es ist vor allem eine neue Art, also es ist quasi eine neue Tendenz, die wir jetzt noch beobachten müssen, und zwar hat RSF gerade im Februar 2024 fünf Fälle in verschiedenen Städten und auch bei ganz verschiedenen Medien dokumentiert, bei denen eben in nächtlichen Aktionen die Zufahrten von Presseverteilzentren und Druckereien unter anderem eben mit Traktoren zugestellt wurden, um da eben die Auslieferung von Zeitungen zu behindern. Und das Interessante ist halt auch, dass da eben jetzt nicht nur ganz große und polarisierende Medien, sondern auch kleinere. Und wir sehen halt da natürlich, dass der Grund auf diesen Versammlungen Unzufriedenheit mit der Berichterstattung über die bisherigen Protestaktionen ist, denken aber trotzdem, dass es bessere und effektivere Wege gibt, um sein sehr demokratisches Recht zu protestieren noch wirklich auszuleben.
Wir sollten in diesem Zusammenhang aber erwähnen, dass es sich hierbei nicht um die 41 registrierten Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten handelt, denn da ist ja keine tatsächlich körperliche Gewalt im Spiel gewesen.
Ganz genau. Das hat jetzt in dem Sinne nichts mit der Zahl der Übergriffe zu tun, aber die Nahaufnahme Deutschland, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr veröffentlicht, schaut sich ja nicht nur diese gewaltvollen Übergriffe an, sondern eben auch andere Trends, Problematiken, aber auch Fortschritte in Sachen Pressefreiheit in Deutschland.
Ja, da darf ich noch mal allgemein fragen. In Deutschland, ich zitiere Sie, in Deutschland hat sich in den letzten Jahren eine immer pressefeindlichere Stimmung ausgebreitet, schreiben Sie. Inwiefern?
Wir beobachten, dass es gerade durch Themen wie Desinformation, eine größere Breite der sozialen Medien und da teilweise auch falsche Informationen, aber auch journalistische Praktiken wie zum Beispiel Clickbaits, immer mehr Vertrauensverlust in Berichterstattende gibt. Es gibt eben auch weiterhin sehr, sehr viele wirklich sorgfältig und investigativ arbeitende Reporterinnen und Reporter. Im besten Fall spreche ich ja gerade auch mit einem von denen, ne? Und für die wollen wir da eben immer eine Lanze brechen und quasi, wir sehen eine gewisse Tendenz, einen gewissen Trend im vergangenen Jahr, und es geht dieser ein bisschen weiter, Medienschaffende bedroht, behindert oder eben auch angegriffen werden, die nur über gewisse aktivistische Aktionen, die gerade nicht so populär sind, berichten. Zum Beispiel Thema letzte Generation. Es kam schon öfter vor, dass Journalistinnen und Journalisten nichts mit der Gruppe zu tun haben, also weder Mitglied sind noch besondere aktivistische Sympathien haben, sondern wirklich einfach nur über eine gewisse Aktion berichten, aber leider dann angegriffen wurden, weil sie von Passantinnen und Passanten als Teil dieser Gruppe gesehen wurden.
Weniger Angriffe auf Reporter in Deutschland, 41 um genau zu sein, im Jahr 2023. Der Kollegin bzw. der Pressesprecherin von Reporter ohne Grenzen, Katharina Weiß, habe ich gesprochen hier im Deutschlandfunk. Schauen wir noch ins Ausland. Bangladesch ist stolz darauf, eine Demokratie zu sein. Die Anführungsstriche um das Wort Demokratie, denken Sie sich jetzt bitte mit. Denn gleichzeitig wurden die Parlamentswahlen zu Beginn des Jahres von der Opposition boykottiert. Und wirklich viele Freiheiten haben die Menschen im Land oft auch nicht. Wir schauen da natürlich insbesondere auf die Freiheit der Presse und auf die Lautstärke kritischer Stimmen im Land. Gibt es die eigentlich? Felix Lill berichtet.
Fragt man Syed Shukur Ali Shubo nach dem Stand seiner Profession, erhält man zuerst den Eindruck, alles sei in Ordnung.
You know, in Bangladesh, journalists Journalisten sind die vierte Gewalt. In unserem Land haben Journalisten keine ernsten Probleme. Wir lieben zum Beispiel Talkshows. Niemand regt sich darüber auf, wenn dort die verschiedensten Themen diskutiert werden. In unserem Land genießen wir Pressefreiheit.
Und wenn Siechukwu Alishuwu so etwas sagt, lässt dies aufhorchen. Er ist Journalist bei der dort führenden Presseagentur BSS und der Präsident der Dhaka's Reporters Unity, einem der größten Journalistenverbände in der Hauptstadt von Bangladesch. Shuwu räumt zwar ein, dass es in der Natur des Journalismus liege, wenn es auch mal Probleme gäbe.
Journalisten arbeiten ja immer für die einfachen Menschen, die Allgemeinheit. Und in einigen Bereichen kann es mal Herausforderungen geben. Es gibt da verschiedene Themen. Ich arbeite zum Sicherheitssektor, nationale Sicherheit, ein heikles Feld. Und wenn man jemanden persönlich angreift, wird sich diese Person vor Gericht wehren. Das ist ein fundamentales Recht. Über das Justizsystem lassen wir uns dann aber eher weniger aus. Die Justiz arbeitet unabhängig.
Es klingt nach den üblichen Problemen, mit denen Medienschaffende in einer liberalen Demokratie nun mal konfrontiert sind. Wobei in den vergangenen Jahren immer mehr kritische Stimmen betont haben, dass Bangladesch den Standards einer liberalen Demokratie kaum noch entspreche. Im Vorfeld der allgemeinen Wahlen im Januar waren zahlreiche Oppositionelle und Medienschaffende verhaftet worden. Die stärkste Oppositionspartei, die Nationale Partei Bangladeschs oder BNP, boykottierte die Wahlen letztendlich. Die NGO Reporter ohne Grenzen mahnte in einer Pressemitteilung:
In den letzten Monaten haben sich die Angriffe auf Journalisten vervielfacht und ein Klima des Terrors gefördert, das dem herrschenden Regime zugutekommt. Einige wurden ermordet, andere inhaftiert und Dutzende Reporter während ihrer Berichterstattung misshandelt.
Der Journalist Siechukwu Alishuwu ist einer der wenigen, der überhaupt bereit ist, etwas öffentlich zu dem Thema zu sagen. Aber auch er äußert sich nicht zu allem. Zu den Festnahmen zum Beispiel sagt er nichts. Wohl aber zu Fragen der Parteilichkeit, die in Bangladesch üblich sind.
Wenn ich zum Beispiel anfange, für deine Zeitung zu arbeiten, werde ich deinen Regeln folgen. Der größte Medienunternehmer hier im Land ist aus dem Industriesektor. Seine Medien werden ihn nicht übermäßig kritisieren. Und dann halten einige eher zur Awami League, die an der Regierung ist. Andere dagegen zur BNP. Die Blattlinie ist dann dementsprechend. Ein guter Kollege von mir ist für die BNP. Ich bin für Awami. Aber wir haben keinen Streit. Wir sind doch beide Journalisten.
Anderswo wird die Lage weniger entspannt beurteilt. Der Deutsche Leo Wigger zum Beispiel, der beim Berliner Think Tank Candid Foundation die Programme zu Südasien und Eurasien leitet und beim deutschen Fachmagazin Zenit im Redaktionsrat sitzt, beobachtet einen besorgniserregenden Trend.
In Bangladesch hat sich in den letzten Jahren eigentlich immer weiter ein Trend konsolidiert, und zwar der, dass man von einer Zwei-Parteien-Demokratie zu einem de facto Einparteienstaat geworden ist und die Awami League von Sheikh Hasina eben das Land ganz fest unter Kontrolle hat und bürgerliche Freiheiten, Grundrechte immer weiter einschränkt, wie unter anderem auch die Pressefreiheit. Da ist das sehr, sehr deutlich.
Ein Problem: Das Image des Landes scheint in einem zusehends autoritären Staat oft gleichbedeutend mit der Regierung. So bleibt zu hoffen, sagen mehrere Beobachtende, ohne damit zitiert werden zu wollen, dass sich nun, wo die seit 15 Jahren regierende Awami League erneut den Machterhalt gesichert hat, die Lage wieder etwas entspannt, damit man vielleicht auch mal die Regierung oder Justiz offen kritisieren kann.
Tja, sie ist gefährdet, die Pressefreiheit in Bangladesch, das zeigt der Bericht von Felix Lill. Über die in der DDR geborene Lyrikerin Barbara Köhler ist ein neuer Band erschienen. 2021 ist sie gestorben. Ein Band mit einer Auswahl ihrer Texte. Die Rezension dieses Bandes gleich im Büchermarkt nach den Nachrichten um kurz nach vier. Und eine neue Medias Res Ausgabe dann natürlich wie immer morgen um 15:35 Uhr. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass Sie den Podcast natürlich wie immer jederzeit im Netz finden bzw. in Ihrer DLF Audiothek App auf dem Smartphone. So, das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.